So, 1983 bis 88, der kulturelle Kontext wieder ist, wir sind jetzt mitten in dem, was heute als die 80er Jahre bekannt ist, was musikalisch sich durch den Synthpop auszeichnet, also mit der Yamaha DX7, ist ein Synthesizer, kommt zum ersten Mal MIDI, also die Music Instrument Digital Interface Schnittstelle in den Musikmarkt, sodass sie verschiedene elektronische Musikinstrumente miteinander verbinden können. Depeche Mode gründet sich, so sahen die mal früher aus, also vor 30 Jahren, und ist so ein Beispiel für diese typischen Elektropop- oder Synthpop-Gruppen der 80er Jahre mit den charakteristischen Haarschnitten und den völlig überzogenen Bühnenshows. Das wäre so ein Beispiel, weil Synthpop wiederum beeinflusst, also wenn ich jetzt wieder auf Computerspiele schaue, selbstverständlich die Musik in den Spielen, aber auch die Technik. Dass sie, wenn sie MIDI haben, haben sie plötzlich die Vernetzung von Mikroprozessoren, und nichts anderes ist ein Synthesizer als ein spezialisierter Computer, der halt Klänge erzeugen kann, die sie vorher einprogrammieren. Und auch das ist so diese erstens spezielle Computer, die halt nur eine Funktion erfüllen können oder eine Hauptaufgabe haben, und inzwischen auf so einem Synthesizer können sie sicherlich auch Schach spielen, also sind in der Regel dann auch allgemeine Computer mit einer speziellen Software, und da könnten sie aber auch andere Sachen drauf laufen lassen. Missile Command hatte ich Ihnen ja schon erwähnt, prägt dann so Filme wie Wargames. Wargames ist nach Tron, Tron war ja so ein fantastisches, so ein Computerspieler, der in den Computer gesaugt wird. Wargames ist das der Film von dem jungen David Lightman, der sich so durch die Telefonnetze seiner Heimatstadt hackt, um seine Schulnoten zu verbessern, und also einfach, weil er gerne mit Computern arbeitet. Und der trifft halt auf so eine geheime Militärbasis und spielt das Spiel globaler thermonuklearer Krieg, einfach weil er gerne Spiele spielt, weiß aber nicht, dass er im Hintergrund die Vorbereitung auf einen echten Krieg auslöst, weil er sich in das geheime System vom NORAD gehackt hat. Der Film also hat sozusagen die Prämisse ist, der normale Computerfreak. So die gesamte Story geht dann noch ein bisschen sehr weit, dass man halt so einfach an diese waffengetriebenen Systeme kommt. Aber er stellt im Gegensatz zu Tron das Leben von diesen Computerfreunden dar. Also Freaks würde ich gar nicht sagen, aber Leute, die halt meistens ja Jungs, die sich mit diesen Homecomputern beschäftigen, und löst ab 83 so die Szene der Hacker-Community aus. Also es gab natürlich Hacker seit den 70ern, die erstmal sich als konstruktive, habe ich Ihnen ja auch die Folie gezeigt, also konstruktiv sich mit Computern auseinandersetzen. Das splittet sich in den 80er Jahren, dass Hacker sich von Crackern trennen, die Cracker, die versuchen, fremde Systeme zu knacken. Die Presse das aber aufgreift und sagt, das sind die Hacker. Hacker sind die, die ihre Systeme überfallen. Und dann haben sie den Kampf, haben sie in den 90ern verloren. Inzwischen spricht man von Whitehead und Blackhead Hackern, also die mit den weißen Hüten, das sind die guten Hacker, und die mit den schwarzen Hüten, das sind die bösen, wie in den Western. Und was Sie hier sehen, ist eigentlich die Geschichte eines jungen Crackers, der Software knackt oder also fremde Systeme da einbricht, weil er es kann, so, weil er es gerne macht, sein Spiel. Und das, aber da der Film recht erfolgreich ist, im Gegensatz zu Tron, und er so ein paar Techniken zeigt, wie man Passwörter klaut, wie man, wenn man im Mülleimer wühlt, dann auch an geheimere Daten kommt, weil die Leute einfach nicht aufmerksam sind, wie man das Telefonnetz hackt, um Ferngespräche kostenlos zu führen. Es gründet sich so eine Szene von jugendlichen Homecomputer-Benutzern, die sagen, hey, mit meinem Geld kann ich mehr machen. Und das löst dann so eine Welle an Telefon- und Netzhackern aus. Andererseits basiert es auf dem Spiel Missile Command, was ich Ihnen ja eben schon gezeigt hatte in der Physikvorlesung, weil die Visualisierung im Hintergrund ziemlich deutlich sich an diesem Spiel orientiert. So, und dann gibt es weiterhin der fantastische Film, der zunehmend auf Computergrafik zurückgreift, wie in Star Wars 6, Return of the Jedi von 83. 83? Offensichtlich. Von 83, Superman 3 hat so eine, also das ist ein fürchterlicher Film, aber er hat tatsächlich eine Sequenz, wo man gegen Superman kämpft in einem Computerspiel. Also während Star Wars ja wieder, wir schauen auf den Bildschirm, wird in Superman 3 das Computerspiel so als Medium erkannt und dann eben auch irgendwie darauf abgezielt, wer Superman-Filme guckt im Kino, der kennt auch Computerspiele. Also holt man die Leute bei der Ästhetik ab, die sie kennen, so verpixelte Grafiken, die sich halt in dem Spiel dann auch extra diegetisch entfalten. Und The Last Starfighter ist so der größte Traum eines Computerspielers. Der stellt nämlich fest, nachdem er so ein Arcade-Spiel gewonnen hat, dass das eigentlich ein Rekrutierungswerkzeug einer außerirdischen Rasse ist, die die besten Piloten haben will, um diesen Krieg da zu gewinnen. Also es sind so Prämissen, heute ist das gar nicht mehr so ungewöhnlich, so Ender's Game oder so, aber 84 zielt das an die meistens ja jungen Männer, die gerne entweder Arcade-Spiele spielen oder Homecomputer haben, und die wiederum werden dann auch mit der entsprechenden Ästhetik bedient. Starfighter benutzt Computergrafik, um die Raumschiffe zu rendern. Also das, die Leute, die Tron gucken, die gucken auch Last Starfighter, und denen traut man das zu, für alle anderen Spiele ist irgendwie kam's nicht in Frage. Money for Nothing ist das vielleicht noch ganz interessant von den Dire Straits. MTV fängt ja 1980 an, und mit 1985 haben sie dann mit Money for Nothing das erste Musikvideo, was im Computer gerechnet wurde. Und das war halt die Grafik, die man da, also es war ja nicht Echtzeit, das war natürlich vorberechnet, Flat Polygons und schon stilisiert. Also hier ist dann deutlich, dass es nicht um den fotorealistischen Look geht, den man in anderen, so in Last Starfighter, in anderen Visualisierungen hat. Das wiederum ist keine Computergrafik, sondern diese Gitarre ist einfach mit Hand koloriert, nachkoloriert. So, aber das gucken wir uns jetzt nicht an, aber nur, dass Sie mal so, dass so der Stand der, wir sind ja hier in diesem Teil, Stand der Computergrafik in Anfang der 80er Jahre. Andere Computergrafiken sind einerseits 2010, der Nachfolger von 2001, ein fürchterlicher Film, der überhaupt nicht mehr funktioniert wie das 2001, also das Vorbild. Aber Sie haben die Sequenz der Jupiter-Kollaboration, wo der Jupiter kollidiert und sich in eine neue Sonne verwandelt. Das ist wieder die Darstellung eines intradiegetischen Phänomens, wo wir nicht auf den Bildschirm schauen, sondern man nimmt, ähnlich wie bei der Genesis-Sequenz in Enterprise, hat man hier die Computergrafik eingesetzt als Visual-Effekt. Aber noch spektakulärer war Young Sherlock Holmes. Mal gucken, ob wir die Sequenz gleich finden. Stained Glass Night, genau, das ist der erste dreidimensionale Figur in einem Kinofilm. 85. Also das ist, es geht darum, dass hier irgendwie die Leute werden vergiftet und dann in den Wahnsinn getrieben, weil da so ein geheimnisvoller Mörder sein Unwesen treibt, und Sherlock Holmes hier noch als jugendlicher Schüler dargestellt, der löst halt dieses Rätsel. Aber das Interessante ist tatsächlich der Einsatz der Computergrafik. Ich muss ja mal ein bisschen vorspulen, also jetzt kommt der entscheidende Schuss. Flup. Sowas, es geht nur, also das hätte man mit normalen Trickeffekten nur sehr mühsam hinbekommen. Sie haben auch so eine halbtransparente, durchlässige, also ist alles sehr darauf ausgelegt, nur im Computer zu funktionieren, genau. Der stirbt gar nicht durch den, weil es ja nur eine Illusion ist, der stirbt dann, weil er natürlich von der Kutsche überholt, wie sich das so gehört in solchen Filmen. Gut, also das ist Young Sherlock Holmes, 85, der einer der wenigen Einsätze von Computergrafik in den 80ern. Das endet erst, also wie gesagt, erst 89 fängt das so richtig an. Aber man sieht die Möglichkeiten, dass man jetzt fantastische Kreationen in diesem Film hervorbringen kann, die mit der normalen, mit den Special Effects so einfach nicht umsetzbar gewesen wären. Andere Beispiele sind The Great Mouse Detective, also der Basil, der Mäusedetektiv, in dem, ich glaube, der erste Film, in dem Computergrafik gemischt wird mit Zeichentrick. Walt Disney selber war ja sehr stolz darauf lange Zeit, dass alles von Hand gemalt ist, aber es gibt so eine Sequenz in, ich glaube, in dem Big Ben von London oder in so einem Uhrwerk, in dem die sich dann verfolgen zum Schluss, und das ist mit ganz fantastischen Kamerafahrten, also mit großartigen Kamerafahrten, die dann so durch diese ganze Maschinerie fahren. Und das von Hand zu zeichnen, wäre viel zu mühsam gewesen. Also hat man Computermodelle genommen und auf dieser Kamerafahrt dann die Trickfiguren drauf gemalt. In Labyrinth wird die erste Eule, also Hedwig, wenn Sie so wollen, die Vorgängerin von Hedwig, in 1986 ein Film mit David Bowie. Die Frage ist, ob ich Ihnen das zeigen kann. Owl. Genau. CGI Owl Opening. Also Hedwig sieht natürlich besser aus, aber ist ja auch irgendwie 20 Jahre später. Nun, das war hochrealistisch. Also 86 war das natürlich, ist das jetzt eine echte Eule oder nicht? Wie haben die das geschafft? Heute sieht man sehr deutlich die einzelnen Polygone und auch die Shaderform. Und in Star Trek 4, The Voyage Home, auch das ist so eine Star Trek Variante, Star Trek 4. Ist zum ersten Mal CGI, werden Schauspieler eingescannt. So, und das ist CGI Pioneers. Die Schauspieler werden 3D gescannt und dann gibt es so eine Sequenz, in der sie halt also irgendwie in so einem Nebel sind und dann da langsam wieder auftauchen, sich erinnern. Mal gucken, ob ich Ihnen diese Sequenz zeigen kann. Hier, genau. So, und wie man Schauspieler am Rechner nachbaut. Auch heute ist das selbstverständlich, dass sie in den Computerspielen berühmte Schauspieler casten, die einscannen und dann auch mit Motion Capture versehen. Aber dass man solche Effekte erreicht, wie man das hier sieht, das war Mitte der 80er Jahre mit Morphing und so, das war alles sehr ungewöhnlich. So, und das geschieht in dieser Zeit, dass man es wirklich auch im Film sieht und es die Labore verlässt, wo es meistens schon 5 bis 10 Jahre vorher war. Und man wirklich hingeht und sagt, okay, jetzt ist es so weit einsetzbar, dass man es als einen speziellen Effekt in einem Film benutzen kann. Das Fantasy-Genre ist ziemlich brach, eigentlich in den 80ern und in den 90ern Jahren. Wird dann erst durch Herr der Ringe und Harry Potter wiederbelebt. Die unendliche Geschichte, eine deutsche Produktion eines deutschen Kinderbuchs, was allerdings so auf Hollywood-Standard läuft, also mit den entsprechenden Verkitschungen und auch internationalen Schauspielern. Ist aber ein internationaler Erfolg, bis auf Michael Ende, der es entsetzlich findet und sich schwört, nie wieder eines seiner Bücher zu lizenzieren, weil die Filmumsetzung ihm dann doch zu weit ging. Legend mit Tom Cruise von 85 greift auch so ein typisches, ja, so ein Mid-Fantasy. Also es gibt tatsächlich so eine Welt, die da erzeugt wird, aber es ist so über Conan den Barbaren und unter dem Herrn der Ringe so das normale, fantastische, was man so erwartet. Der Horror geht einerseits mit diesen Teenie-Slashern weiter, Nightmare on Elm Street wird ab 84 diese Freitag der 13. und Halloween-Reihe ergänzen mit der Figur des Freddy Kruegers, der relativ bekannt sein wird und dann auch entsprechende Spin-offs hat. Hellraiser hat dann auch mit dem Pinhead so eine Figur und ein Film, der 1987 dann den Horror so auf die, naja, auf so diese Richtung bringt, ist Supernatural Horrors, der taucht dann wieder in dem Zusammenhang wieder auf. Der Actionfilm wird 83 mit Scarface eine neue Wendung nehmen, weil es plötzlich, es wird noch viel brutaler. In Deutsch ist der, glaube ich, beschlagnahmt wegen Gewaltverherrlichung in Deutschland lange Zeit und wird aber die Vorlage sein für Tarantino und diese ganzen Mafia-Filme und so ein bisschen die Blaupause des modernen Action- oder Gangster-Dramas, was nicht nur eine Milieustudie ist, sondern auch mit entsprechenden Gewaltdarstellungen Glaubwürdigkeit erreichen möchte. Und was man heute so als Fernsehvorabendprogramm, oder vielleicht nicht Vorabend, aber als Fernsehprogramm bekommt, ist ganz wesentlich durch Scarface vorbereitet. Es gibt dann auch Computerspieladaptionen, die sind aber nicht so erfolgreich. Aber auch so Spiele wie Grand Theft Auto basieren von den Figuren und Narrativ nicht unwesentlich auf den Vorlagen, die sich von Scarface ergeben, und das wiederum holt sich Inspiration aus dem Film Noir und aus den Gangsterfilmen der 60er und 70er Jahre. So, und der Actionfilm, also jetzt so der Ein-Mann-eine-Armee-Film mit Schwarzenegger und Stallone, hatte ich ihn ja schon, also war ja schon Anfang der 80er, aber das blüht dann so Mitte der 80er so richtig auf, das Schwarzenegger-Kommando, und dann Stallone endlich ist Rambo, also ist nicht mehr First Blood, sondern ist ganz First Blood Part 2 ist dann aber Rambo, oder Michael Dudikoff als American Ninja 85, ist so die A-Liga, und dann gibt es aber auch die B-Liga mit Chuck Norris und Dolph Lundgren und Steven Seagal und Jean-Claude Van Damme. Das sind alles so Figuren, die es heute noch gibt, die sind ja alle 30 Jahre älter geworden, tauchen dann aber immer noch in solchen Actionfilmen auf, die von der ganzen Logik her gar nicht mehr narrativ funktionieren, sondern im Wesen, also man besucht ja in Chuck Norris Film nicht, weil man Chuck Norris sehen will. Also man will nicht die Geschichte, wie der irgendwie da Leute rettet, sondern man will Chuck Norris sehen, der sein Ding macht. Oder Steven Seagal. Also das sind, Henry Jenkins nennt das der Ziehharmonika-Film. Es gibt da immer so narrative Einwürfe, die begründen, warum es jetzt zu einer 15-minütigen Actionsequenz kommt. Aber es geht um diese Actionsequenz, dass man da reingeht. Und das wiederum wird dann sehr gut passend zu den Computerspielen, die ja überhaupt auf Narration fast vollständig verzichten in der Zeit und sagen, okay, vergiss die Narration, da gebe ich am Anfang mal so einen Screenblurb und danach kannst du nur noch kämpfen, so Street Fighter oder so. Und so funktionieren diese Filme auch, die im Wesentlichen narrative Begründungen für gerechtfertigte Gewalt liefern. Das ist dann schon wichtig, dass die Gewalt, die von den Protagonisten ausgeht, immer im Sinne des Guten ist. Man beschützt Schwächere, man rettet Frauen, man rettet die Welt oder man bekämpft das Böse. Es gibt in der Zeit keinen Action-Star, der irgendwie zynisch sagt, nee, ich bin hier der Obergangster und ich besiege sie alle. Das wird dann der ironische Bruch in den 90ern sein. Diese 80er-Jahre-Filme, die nehmen sich halt ernst. Wenn Sie es mal schön haben, wo, ich glaube, ich habe das sogar hier in der Folie, müssen wir mal gucken. Ja, wenn Sie mal so einen Film, Kung Fury wäre so ein Film, ich glaube, ich habe auch noch eine Folie dazu, wenn Sie so eine ironische Brechung der 80er-Jahre-Actionfilme sehen wollen, das ist so eine ganz gute Parodie, die jetzt heutzutage auch noch ansehbar ist. Diese Filme sind schwer zu ertragen, wenn man sie ernst nehmen kann man sie nicht, aber man sieht, dass sie sich selbst ernst nehmen, also diese hier. Die sind schon so der Bodensatz, der dann auf RTL 2 im Nachtprogramm läuft heutzutage. Filme, die mehr Inspiration bringen, das ist auch so aus dem Action- oder jetzt eher Science-Fiction-Bereich, ist einerseits The Terminator von 84 von James Cameron, der so die Figur des Terminators einbringt als Cyborg, als Menschenmaschine, der seine Mission in der Gegenwart ausführt, aus der Zukunft kommt und in der Gegenwart auszuführen hat und dann insbesondere mit Terminator 2 Anfang der 90er Jahre ja dann so eine Reihe auslöst, die, glaube ich, immer noch, dann gibt es Sarah Connor Chronicles, also dann immer noch so ihre Spin-offs hat, weil das Setting einigermaßen überzeugend ist. Brasil als dystopische Vision eines bürokratischen Systems, in dem so ein einzelner Angestellter A verwechselt wird, dass er irgendwie kriminell sei, weil irgendeine Fliege dummerweise einen Computerbug, Datenaussetzer verursacht hat und seinen Kampf gegen das System dann demonstriert und wie er sich flüchtet in diese Traumwelt. Deswegen immer Brasil ist so eigentlich so seine Traumwelt und es ist keineswegs ein Film über Brasilien, sondern ein Film über eine dystopische Zukunft. Und Aliens, auch von James Cameron, 86, greift die Alien-Thematik auf und verwandelt sie in einen 80er-Jahre-Actionfilm. Also da wird ein Alien nach dem anderen erschossen. Im Gegensatz zum ersten Teil, wo das Alien ja noch so eine wirklich auch allegorische Figur war, die für alle möglichen Dinge stand, ist in Aliens das wirklich nur noch so ein Computerspiel halt. Das sind Gegner und die müssen erledigt werden. Mangas und Comics haben sich in Japan, entwickeln sich die Manga. Akira ist da ganz vorne, so eine fantastische Science-Fiction-Geschichte von 82 bis 1990, die ganz wesentlich die moderne Bildsprache des fantastischen Mangas prägen wird. Und dann auch das Manga als im Westen wahrgenommene eigenständige Kunstform fördert, inklusive der Verfilmung. So, und im Amerikanischen, also im Westen, fängt es dann an, so diese ersten ironischen Brechungen. Es gibt halt jetzt nicht irgendwelche Actionhelden, sondern das sind Jugendliche, die in der Kanalisation, Schildkröten, die in der Kanalisation radioaktivem Wasser ausgesetzt werden und sich dann in Ninja-Schildkröten verwandeln. Teenage Mutant Ninja Turtles und gleichzeitig auch Teenager sind. Also das greift die Superhelden-Origin-Stories auf, in denen häufig irgendwelche Laborunglücke dafür sorgen, dass normale Menschen Superkräfte bekommen. Aber das kann man 84 nicht nochmal erzählen. Das wurde schon zu oft erzählt. Also nimmt man hier Schildkröten und eine Ratte, die irgendwie dann trainiert. Also es ist in ihrer Prämisse so absurd, dass klar ist, diese ganze Reihe nimmt sich nicht so ernst wie andere Superhelden-Comics. Und sorgt auch dafür, dass, jetzt wird es ja gerade verfilmt, also es gibt da jetzt von Michael Bay demnächst die Verfilmung der Teenage Mutant Ninja Turtles. Auch das ist also so eine Reihe, die sich 30 Jahre halten konnte, weil sie dann in ganz vielen Medien, ich glaube, keine Reihe wurde so oft remediatisiert wie die Teenage Mutant Ninja Turtles, was Computerspiele angeht, Fernsehserien, Comics, Brettspiele, Rollenspiele. Es gibt also in jeder Medienform gibt es irgendwann mal diese TMNTs. Und demnächst halt auch als, erneut muss man sagen, als Kinofilm. Da gab es auch schon andere. 86 wird Frank Miller den Batman aufgreifen. Und der richtet sich jetzt, das ist ein Phänomen, was man in der Popkultur häufig hat. Es gibt eine Generation von Jugendlichen, die mit Batman in den 60ern, in den 70ern aufgewachsen ist. Insbesondere in den 70ern damit groß geworden ist, weil es verschiedene Reihen gab, die gut zugänglich sind. Und die sind dann in den 80er Jahren, sind die um die 30. Die sind dann älter geworden oder Mitte 20 und die wollen diese alten klassischen Superhelden-Comics nicht mehr, in denen der Held gegen das Böse kämpft und auch immer gewinnt und dann gibt es wechselnde Bösewichte, aber es ist doch letztlich die ewig gleiche Geschichte. Und Frank Miller greift es auf und schreibt jetzt einen Batman-Comic, The Dark Knight Returns, was in der Zukunft ist, also wo alle älter sind, auch Batman ist älter und eigentlich schon längst im Ruhestand und dann gibt es so ein Incident, dass er dann doch wieder rauskommt. Und der erzählt aber die Geschichte von so einem getriebenen, eigentlich Soziopathen, der es nicht schafft, seine eigenen Dämonen zu besiegen und dann wieder gegen seinen eigenen und ausdrücklichen Willen dann doch wieder zum Batman wird und daraufhin Gotham sich halt wieder verändert. Und das ist so eine Figur, das sieht man in anderen. Also auch die Ninja Turtles werden irgendwann älter oder Pokémon gibt es ja jetzt die ersten Comics, die so die Pokémon für Adults beschreiben, also wo es auch finsterer wird, düsterer und keineswegs noch so eine bunte Welt ist. Dass es ganz häufig ist, dass eine Generation, die mit dem Medium aufwächst, wenn sie älter wird, sich noch gerne daran erinnert, aber andere Geschichten haben wollen. Gerade die Narration ändert sich dann, sodass man plötzlich diese Vorräte, die ja narrativ nie so fest verwurzelt waren, als symbolische Masse nimmt, die man rekombinieren kann. Also die Ninja Turtles, keiner erinnert sich an die Geschichten, die waren cheesy, also die waren klebrig und dann doch sehr stereotyp. Aber die Figur der Ninja Turtles, die kann man benutzen, um andere Geschichten zu erzählen. Und das bildet sich so ein symbolischer Pool in der Popkultur, der immer wieder neu remixed wird. Und diese ganze Technik des Remixing, die dann in den 90ern und in den Nullerjahren hochkommt, die bedient sich daraus. Und bis heute sind sehr viele der Ikonen, mit denen Sie jetzt groß geworden sind, eigentlich nur Zitate, popkulturelle Zitate von Figuren aus den 70ern und den 80er Jahren, damit Sie angesprochen sind, aber auch ein Publikum, was älter ist, sagt, Mensch, die kenne ich ja noch von früher, dann schaue ich mir das auch nochmal an. Und das ist so eine Form von Referenz und Selbstreferenzierung, die man aus anderen Kulturformen auch kennt. Und in der Popkultur beginnt das so in den 80er Jahren sehr stark. Vielleicht auch, weil der irgendwie die Wirtschaftskrise ist erstmal überwunden, die Nachkriegszeit ist vorbei und jetzt beschäftigt sich so eine Popkultur erstmal mit sich selber. Und das sieht man vielleicht bei Comics, da ist es am schnellsten und bei Filmen so dauert es ein bisschen, bis man die Produktionskosten auf sich nimmt. Aber Comics sind da noch ein sehr, sehr flottes Medium, weil man so ein Album schneller produzieren kann als andere. Im Science-Fiction wird William Gibson den Cyberpunk nicht eigenhändig begründen. Es gibt ein paar Autoren, die die dystopischen Zukunftsentwürfe weitertreiben und sich vorstellen. Wir haben ja jetzt dieses Datennetz, Internet, davon hört man schon mal. Es gibt Computerisierung und jetzt kommen die Autoren und greifen mal vorweg, wie sähe eigentlich eine Welt aus, in der diese Technik sich durchsetzt. Und mit dem Neuromancer, also in der Neuromancer-Trilogie New Romancer, also man hat dieses Neuromantische da drin, wird die Figur des Cyberpunks erfunden, der sich natürlich aus der Punkbewegung der 70er speist, die gegen das System ist, auch musikalisch und vor allem auch in der Mode sich da ausdrückt. Aber hier sagt er, okay, der Cyberpunk ist jemand, der ist ein Hacker, also jemand, der sehr gut mit Computertechnik umgeht, es aber nutzt, um die Welt zu verbessern. Und der kämpft gegen die Großkonzerne, die die Welt beherrschen. Und das ist so eine eben tatsächlich auch New Romantic, also es löst so eine romantische Bewegung aus, dass jemand, der gut mit Computern umgehen kann, seine Superpowers dann aber auch zum Guten und zum gesellschaftlichen Veränderung nutzen soll. Der wird in den 90er Jahren, wird der Cyberpunk nochmal ganz groß rauskommen und der Cyborg als Figur des tatsächlichen politischen und symbolischen und technischen Widerstands gegen die Technisierung der Gesellschaft, so wie die Romantik ja eine Gegenbewegung gegen die industrielle Revolution war, ist jetzt ja der New Romancer, die Gegenvision zur Kybernetisierung. Im Deutschen wird auch der Cyberspace noch konsequent als Kyberraum bezeichnet, also kybernetischer Raum. Und die Kybernetik ist ja so die Wissenschaft der selbststeuernden und selbstregelnden Systeme. Also all das entsteht hier erstmal literarisch. Mit Blade Runner hat man aber schon eine visuelle Ästhetik und das gärt jetzt über die 80er. Es gibt so ein paar Cyberpunk-Freunde, aber es ist den normalen Menschen ist das zu weit weg. Das explodiert dann Mitte der 90er Jahre und dann erinnert man sich daran, dass schon vor 10 Jahren jemand wie William Gibson alles vorhergesehen hat, was das Internet ausmacht. Ja, da komme ich dann aber drauf, wenn wir in den 90ern sind. Medientechnisch muss man sagen, passiert in den 80ern nicht mehr halb so viel wie das, was in den 70ern, also es wird in den 70ern passiert. Es wird im Wesentlichen weiterentwickelt oder verkleinert, das, was wir schon vorher kannten. Also ein gutes Beispiel ist die Compact Disc CD, die 1982 vermarktet wird, aber natürlich also auf der Technik der Laserdisc von 78 basiert, nur war die viel zu groß. Die Laserdisc war ja die Idee des Ablösens des Films, also gerade auch als Konkurrenz zu VHS-Kassetten, aber von der Qualität her nicht überzeugend genug und Anschaffung zu groß und Angebot zu gering. Die Compact Disc sollte die Kassette ablösen. Und hier sieht man auch mal die Vision, und das muss man sagen, 82 war das echt gewagt. Warum ist die Compact Disc 11,5 cm breit? Weil sie dann dann können wir Geräte bauen, die in die Slots der Autoradios passen, die für Kassetten ausgelegt sind. Das war die Begründung. Also wenn ich eine Kompaktkassette nehme und die quer irgendwo reinstelle, dann darf die Compact Disc nicht größer sein, damit wir Geräte bauen, die kompatibel sind. Da waren 82 war daran nicht zu denken, an einen tragbaren CD-Spieler. Also daran zu denken war schon, aber es war unmöglich. Also das waren ganz wuchtige Geräte und ins Auto, das funktionierte gar nicht. Aber die Vision war da und prägte technische Standards, die wiederum sich aus der Kompaktkassette ableiteten. Oder der Traum vom Walkman, den hatten wir ja schon, der Discman, dass sie im Laufen eine CD abspielen können. Unglaublich aber war, dass man das sich gedacht hatte. Das war 1982 und jetzt haben wir plötzlich einen Datenträger vor uns, der kann 640 Megabyte Daten speichern. Das ist unglaublich viel. Also ist ja heute, obwohl inzwischen ist es echt nicht mehr viel, aber also Sie kriegen ja diese Flashcards, aber es ist immer noch, also Megabyte im Bereich, das ist gar nicht wenig. Und alle anderen hatten ja so Disketten, hatten ja 1,4 Megabyte. Aber es war für Musik, es war nicht für Computerdaten. Die Kompaktdisk für Computer, also die CD-ROM, das wird noch ein paar Jahre dauern. Und da standen sie nun, auch die Spieleindustrie wartete darauf, dass so ein Medium endlich zur Verfügung stand. Und bis dahin haben wir Musik. Und die Musikindustrie macht einen Fehler, den sie seitdem nie wieder macht, sie gibt die Rohdaten raus. Also sie haben die ungefilterten Aufnahmedaten, die sind nicht komprimiert, die sind nicht geschützt. Man kann eine CD einfach kopieren, aber 82 hat niemand daran gedacht, dass es irgendwann mal Techniken gibt, mit denen ein Heimanwender eine CD kopieren kann. Sie sind ja inzwischen, die kennen CDs sicherlich noch, aber inzwischen geht es ja soweit, also CDs ist nicht mehr ein Medium, in das man investieren sollte. Trägergebundene Medien sind vorbei. Also sie kriegen vielleicht, also dass sie wirklich den Datenträger benötigen und ein spezielles Abspielgerät. Wir bewegen uns ja doch sehr stark auf entweder Streaming-Music oder zumindest auf die Dokumente, die Dateien, die sie dann beliebig hin und her schieben können zu. Sodass die Kassette, die kennen Sie noch so aus historischen Gründen, die CD haben Sie selber noch gehört, Schallplatten im Zweifel nur noch von Ihren Eltern. Aber hier beginnt das 82, was dann kann man sagen, bis 2012 hält sich das und seitdem geht es ja dann auch wieder abwärts. Steve Jobs wird bei Xerox das Graphical User Interface mitnehmen und lizenzieren, weil die nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Xerox sagt ja, Kopiertechnik, sonst nichts. Und diese ganzen VisiVix, also what you see is what you get, Bildschirme mit Menüs und Pointers und so, das braucht kein Mensch. Raus mit dem Zeug. Steve Jobs sieht sofort das Potenzial, lizenziert es, baut erst den Apple Lisa, der floppt, weil er zu teuer ist. Und dann wird er von seiner eigenen Firma an den Rand gedrängt, weil er ein Egomane ist. Aber er darf halt noch den Apple Macintosh entwerfen. Und das macht er mit seinem ganzen Überzeugungskraft, heuert er dann die besten Techniker bei Apple an und sie bauen den Apple Macintosh als Computer, der mit einer grafischen Oberfläche agiert, also das, was Sie jetzt von Windows und auch von Mac kennen, ist aber Pionier in dem Marktsegment, was er anstrebt. Also wir hatten das ja in den 70ern gesehen, da gab es das als experimentelle Computer. Der Macintosh wird viel billiger und wird sofort ein Hit bei Grafikdesignern, bei Künstlern, bei Druckern, bei Leuten, die eigentlich Mediengestalten machen wollen und sich nicht in die Feinheiten der Computertechnik einarbeiten möchten. Die Mehrheit bleibt bei Microsoft DOS, weil die Mehrheit der Computernutzer in der Zeit sagt, aber ich will doch mit meinem System frickeln und da im Knietief im Öl stehen und gucken, was welcher Parameter macht und das erkunden. Und nur Leute, die produktiv mit Computern arbeiten wollen, und das waren gar nicht so viele, wie man dachte, also außer in Firmen, und die waren fest in IBM-Hand. Leute, die produktiv mit Computern arbeiten wollten, waren Medienschaffende, so wie Sie. Und die standen alle auf Mac. Das dauerte auch, also es ging eigentlich bis Ende der Nullerjahre, dass Mac wirklich so der Lieblingscomputer von Kreativschaffenden ist, bis Apple sagt, das interessieren uns die Kreativschaffenden, wir verdienen unser Geld mit Telefonen und Musikverkäufen, wir richten uns wieder an den Consumer-Markt und die Medienprofis, die können das auch noch haben, aber die sind uns eigentlich inzwischen egal. Also das Verhältnis hat sich doch merklich abgekühlt, aber es fängt hier an, 84 mit dem Macintosh, dass es dann auch so eine treue Gemeinde gibt und das hatte in den 90ern religiöse Züge, also wer lieber Windows oder lieber Apple und welches System ist besser und wer hat von wem geklaut, etc. Die Floppy Disk ist natürlich auch älter, wird aber hier 85, sehen Sie das mal, im Commodore 1541, die Homecomputer begleiten, schon der erste PC 81 hatte eine Floppy Disk, aber dass Sie das Medium mal sehen, da passen 720 Kilobyte drauf. Das ist echt nicht viel. Ein Kilobyte sind 1024 Zeichen, also eine DIN A4 Seite. Und mit 720 DIN A4 Seiten, also da können Sie nicht so viel anfangen. Aber einige beeindruckende Spiele passen drauf. Und das ist natürlich das Medium der Wahl in den 80ern. So eine CD-ROM gab es nicht. Und kleinere Datenträger wollte man nun auch nicht haben. Wie sind die Computerspiele dieser Zeit? Hier sehen Sie Loverboy. Ich kann Ihnen das auch mal, ich zeige es Ihnen jetzt mal nicht. Loverboy ist ein Pac-Man-Klon, in dem Sie dieser nackte Mann sind da unten, der Frauen verfolgt. Und wenn er sie kriegt sexuellen Handlungen, man führt sexuelle Handlungen aus, so. Es ist nicht klar, weil die Frauen immer Hilfe schreien, ob das eine Vergewaltigung ist oder nicht. Das war die Diskussion. Und tatsächlich, es gab drei Fraktionen. Die einen sagen, Frauen, Missbrauch, sexueller Missbrauch und Gewalt. Die anderen sagen, Quatsch, einvernehmlich, guck dir doch das mal an, was da passiert. Und die dritten sagen, hey, wir reden von Pixeln. Das sind einfach nur Bilder. Nichtsdestotrotz führt dieses Spiel, deswegen bringe ich das so hier so in expliziter Darstellung, so wie das halt in den 80ern sein konnte, führt dazu, dass Arcade-Spiele zensiert werden, weltweit wird dieses Spiel vom Markt genommen, dass sich in Deutschland die Automaten-Selbstkontrolle gründet, also als gemeinnützige, so ein bisschen wie die Film-Selbstkontrolle und dann später die Unterhaltungsindustrie-Selbstkontrolle, also für Konsolen und PC-Spiele, gibt es die Automaten-Selbstkontrolle für Automatenspiele. Die sagen, bevor der Staat zensiert, machen wir es lieber selbst, also Selbstkontrolle. Und die schreiben bis heute, Ursprung war das Spiel Loverboy. Wegen dieses Spiels ging es los. Und damit verloren die Arcade-Automaten ihre Unschuld, die sie eigentlich so nicht hatten. Aber Gewalt, kein Problem, Blut spritzt, geht alles. Aber Sex ist gerade in Amerika, aber dann auch in Europa, insbesondere so explizite Darstellungen, das ist dann doch zu viel, das kann man nicht mehr, also in Deutschland war es ja eh schwierig für Minderjährige an diese Automaten zu kommen, aber das musste verhindert werden. Also das ist so der eine, also die Anerkennung als Kulturgut läuft wie so oft einerseits über die Wahrnehmung als potenzielle Gefährdung. Also man unterstellt diesem Medium eine Wirkung und nicht einfach nur, ja, das ist, damit können die Leute abschalten, sondern wer das spielt, der kriegt ein falsches Bild von Sexualität oder im Verhältnis zu Frauen, verändert sich negativ und das darf nicht sein und deswegen muss dieses Spiel verschwinden. Und die Darstellung ist auch zu explizit, das kann Kinder in ihrer moralischen Entwicklung gefährden. Also all solche Argumente werden jetzt ausgepackt, was ein Grundstock dafür ist, dass ein Medium überhaupt erstmal als Medium anerkannt wird, dass man ihm nämlich eine Wirkung unterstellt. Und das andere neben Sex ist Gewalt, das ist River Raid. River Raid ist ja, nun, das kann ich Ihnen mal zeigen, River Raid Atari, dass Sie mal sehen, mit was Sie es hier zu tun haben. Ah, okay, das haben wir oben übrigens auch, also wenn Sie es mal spielen wollen, das ist allerdings nicht die Arcade-Fassung, egal. Sie sind dieses Flugzeug und schießen die anderen Flugzeuge ab. Den Fuel sollten Sie nicht abschießen, das weiß man, der Spieler nicht ist. Genau, doch, weiß ich. So, Sie schießen das alles ab und wenn Sie über Fuel fliegen, dann kriegen Sie neuen Tank, neuen Sprit. Und ab und zu müssen Sie auch eine Brücke abschießen. Und es kann sein, dass auf der Brücke ein Zivilist ist, also irgendein Auto fährt, was gar nicht in kriegerische Handlungen verwickelt ist. Das ist alles. Also das läuft so lange, bis sie kaputt sind. Das wird nicht mehr los. Es gibt kein narratives Ziel. Das Spiel ist nie zu Ende. Kein Auto? Nee. Ich dachte, ich zeige Ihnen nochmal ein Auto, aber geht. So, also dieses ist, also heutzutage würde man sagen, ist halt ein Shooter. Aber in der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften wird dieses Spiel besonders kritisch gesehen. Das Videospiel River Raid ist kriegsverherrlichend und kriegsverharmlosend. Das hat emotionssteuernde und aggressionssteigernde Eigenschaften. Bei älteren Jugendlichen führt das Bespielen von River Raid zu physischer Verkrampfung, Ärger, Aggressivität, Fahrigkeit im Denken, Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerzen und anderem. Das war der Indizierungsgrund, wenn nicht gar Beschlagnahmung. Also dieses Spiel wurde aus dem Handel genommen, weil es zu aggressiv ist. Und weil es kriegerische Handel, also man kann ja nur Krieg führen. Es gibt ja überhaupt keine Möglichkeiten zu verhandeln. Sie können nur abschießen. Das ist die einzige Logik, ist die der Gewalt und der Vernichtung. Und das wiederum ist für jugendliche Spieler unten nicht auszuhalten. Das war die Begründung. So, und damit, das war das erste in Deutschland indizierte Spiel, was dann auch 20 Jahre indiziert blieb, weil das alles, was indiziert ist, mit 20 Jahre da gelassen, bis es dann neu geprüft wird. Und inzwischen ist es ab Null in so Sammlungen für Kinder auf Handys zur Verfügung. Jetzt kann man sich darüber irgendwie amüsieren, wie merkwürdig doch der Blick der 80er Jahre auf Spiele ist, aber es zeigt auch, was Spiele so auslösen als Medium. Sie sind ja in ihrer Darstellungsart doch sehr begrenzt, insbesondere auf diese Action-Sequenzen, wenn sie aus dem Arcade kommen. Narrativ, diese Text-Adventures, das sieht fast niemand, weil die nicht ausgestellt werden. Also das ist ja ein Arcade-Spiel von Activision oder dann ein Konsolenspiel. Also das richtet sich dann eher an so ein breiteres Publikum. So dass Computerspiele vor allem als gewaltverherrlichend gesehen werden. Also es werden ja auch nur die problematischen Fälle diskutiert. Die ganzen Jump'n'Runs, das ist Kinderkrams, der steht in den Kaufhäusern, all den Spielwarenabteilungen. Aber sowas gibt es auch. Und dann gibt es Raid over Moskau, da müssen sie Moskau vernichten, beschlagnahmen. Es gibt also, es gibt so Listen mit beschlagnahmten Spielen, aber auch hier sieht man, es wird einfach angenommen, es gibt ja keine empirische Studie, es gab keinen Jugendlichen, der davon zu physischer Verkrampfung, Ärger und Aggressivität neigte, doch wenn man verliert, wenn man schlecht spielt, ärgert man sich. Es gibt ein Brettspiel, das heißt Mensch, ärgere dich nicht, das ist bekannt, dass Spiele aggressiv machen, aber nicht das Spiel als Mechanik oder die Narration macht aggressiv im Sinne einer Imitationshandlung, sondern das Scheitern. Und das ist aber auch egal, ob man an dem Spiel scheitert oder beim Leben daran scheitert, einen Fahrradreifen zu reparieren. Es gibt Dinge, die machen einen wütend, wenn man dazu eine Neigung hat, dass man, wenn man frustriert ist, wütend wird. So, und das schafft dieses Spiel auch, weil man irgendwann verliert. Das ist ja ein Arcade-Spiel. Das wird aber nicht gesehen. Es wird der Kurzschluss gemacht, da hat sich jemand geärgert, der hat mit der Faust auf den Tisch geschlagen und geschrien, verdammt. So, und das heißt, das war dieses Spiel. Und hier hat man es wie bei Comics, bei Rollenspielen in der Zeit auch, die Sorge der Gesellschaft, man hat ein Medium, was die Erwachsenen jetzt irgendwie leidlich interessant finden, was Kinder und Jugendliche stark anzieht, dieses Interaktionsangebot von Computerspielen ist unerreicht im Vergleich zu allen anderen Medienangeboten. Also eine bestimmte Gruppe von Jugendlichen spricht das an. Und in Deutschland vor allem, aber es ist ja weltweit so eine Bewegung, in Deutschland aber vor allem so die Schutz- und Bewahrpädagogik auf den Plan ruft. Die haben das ja schon bei dem Schund- und Schmutzgesetz, genau, als die ersten Comics zensiert wurden. Diese deutsche Bewahrpädagogik, die bei Medien immer erstmal davon ausgeht, was ist das Gefährdungspotenzial und wie können wir die Gesellschaft davor schützen. Das ist auch der Grund, warum das mit dem Internet immer noch so ein Neuland ist, weil man halt immer guckt, okay, wie kann man die Rechteinhaber schützen, wie kann man Jugendliche schützen, wie kann man dafür sorgen, dass man immer identifizieren kann, wer was tut, damit hier keine kriminellen Handlungen ausgeübt werden. Wie schützt man Jugendliche vor der Selbstdarstellung in sozialen Netzen und vom Cybermobbing über Handys und so. Sie werden das alles erlebt haben, weil Schulen da sehr intensive Fortbildung angeboten haben, die alle sehr löblich sind. Wie schützen sie sich vor Computerviren und vor Passwortdiebstahl etc.? Das Problem in Deutschland ist immer diese sehr einseitige Sicht. Es gibt keinen Kurs, wie nutzen Sie es produktiv, wie retten Sie die Welt, indem Sie Computer einsetzen, sondern immer nur, wie schützen Sie sich und Ihre Angehörigen vor den negativen Folgen. Das ist ein grunddeutsches Problem. In Amerika wird die Zensur der Computerspiele noch 10 Jahre auf sich warten, also bis sie noch realistischer werden. Bis dahin ist es einfach Free Expression. Da ist es kein Problem, bis auf Loverboy etc. Also Sexualität in Spielen geht auch in Amerika nicht. Aber die Gewaltdarstellung ist lange Zeit kein Problem. So, und dann gibt es noch die Krise der Videospielkonsolenindustrie. Dass nämlich, hatte ich ja schon gesagt, die Qualitätskontrolle bei Konsolen viel geringer ist als bei Arcade. Bei Homecomputern ist es noch kleiner, aber Homecomputer sind für verschiedene Dinge zu gebrauchen. Eine Konsole kauft man sich, um Computerspiele zu spielen. Und Atari tat sich dann hervor mit billigen Lizenzen. Pac-Man war das eine. Atari hat 12 Millionen Pac-Man-Cartridges produziert, aber nur 10 Millionen Geräte waren verkauft, weil sie davon ausgingen, Pac-Man ist so ein Erfolg, das war ein Spielhallenerfolg, dann ist die Adaption auch ein Erfolg, dass Leute hingehen und sich die Konsolen kaufen, über 2 Millionen. Aber es war ein so schlechtes Spiel, das konnte man eine Minute spielen und dann war es halt auch nicht mehr auszuhalten. So, und dann gab es E.T., habe ich Ihnen ja letztes Mal erzählt, dieser unglaublich erfolgreiche Film von Steven Spielberg, der den Geist der Zeit trifft, dass das Fremde freundlich sei. Der Wohlstand ist so weit verbreitet, dass man das Fremde mit offenen Armen empfangen kann. Das sind auch keine Terroristen oder irgendwie, die wollen unsere Kinder entführen, sondern sie wollen eigentlich nur Liebes. Das traf 82 genau den Nerv. Der Film war enorm erfolgreich, sodass Atari davon ausging, die Konsolenadaption wird es auch, egal was. Hat dem, glaube ich, 8 Wochen gelassen, dem Entwickler, damit es noch ins Weihnachtsgeschäft ging. So, und jetzt, Atari produced 5 million ET cartridges, nearly all of them came back. Das war so schlecht, dass die Leute es zurückgegeben haben. Gesagt haben, das Spiel funktioniert nicht oder es ist echt crap. Faced with tons of unusual merchandise, Atari ended up sending 14 truckloads of cartridges to a landfill in Almagordo, New Mexico. Die haben das einfach verklappt in der Wüste. So, das wurde alles plattgewalzt und dann auch angeblich mit Zement aufgefüllt. Thanks in part to E.T., Atari posted a $536 million loss in 83. Also Atari macht Riesenverluste und die gesamte Konsolenindustrie bricht zusammen. Nicht wegen E.T., das wird immer so kolportiert, aber weil die Homecomputer den Konsolen das Wasser abgegraben haben. Leute investieren jetzt nicht mehr in Konsolen, wenn sie einen Computer kaufen sie einen Homecomputer, damit können die Kinder ja auch noch Vokabeln lernen. In Europa, in Amerika aber auch, sodass es jetzt erstmal mit den Konsolenspielen 83 zu Ende geht. Eine interessante Fußnote, 2014 haben Computerspielarchäologen sich in die Wüste von Almagordo gemacht und diese alten Cartridges wieder ausgebuddelt. Da gibt es einen Dokumentarfilm, den kann man sich dann anschauen. Das wurde dann wirklich so groß gefeiert, als sie die originalen ET-Cartridges und viele andere gefunden haben. Also Atari hat da einfach mal die Lager geräumt. Und das da irgendwie verbuddelt. Aber sie haben einen Lasterfahrer gefunden, der sich an den Standort erinnerte. Und dem haben sie das Geld gegeben, damit er ihnen zeigt, hier müsst ihr buddeln. Und dann haben sie es jetzt wieder ausgebuddelt, 30 Jahre später. So, jetzt sind verschiedene Krisen. Die Gesellschaft ist in der Krise angesichts des Mediums. Die Industrie selber ist in der Krise angesichts ihrer eigenen Unfähigkeit, hochwertige Produkte auf den Markt zu geben, die auch noch verhältnismäßig teuer waren, weil es gar nicht so viele Das ist gar nicht so ein großer Markt und man hat irgendwo gedacht, man kann für so ein Spiel dann problemlos 30, 40 D-Mark nehmen, was richtig viel war in der Zeit. Also so, dass wir hier, also ne, die Krise der Inhalte, die Krise der Gesellschaft und der Konsolenindustrie, Anfang der 80er Jahre steht es um Computerspiele so ein bisschen wackelig, aber es geht natürlich weiter, gerade bei Arcade geht es weiter, also die Computergrafik entwickelt sich, was wir ja schon gesehen hatten, die Polygone, Field Polygons von iRobot 83. Die Laserdisc bringt 83 das, was die CD noch nicht leisten kann, nämlich interaktive Filme. So dass wir hier mit von Don Bluth, aber ich glaube, wurde schon vorgestellt. Ich glaube schon, weiß ich aber jetzt nicht. Also interaktive Filme, dass sie Zeichentricksequenzen von einem ehemaligen Disney-Zeichner haben, die sie dann anspielen können. Und man dachte 83, das ist die Zukunft der Computerspiele, sieht so aus, wenn die anderen mal soweit sind, dann wird es auch so gut. Aber der interaktive Film insgesamt ist dann so ein Phänomen, später ist der 90er, wenn dann die CD-ROM zur Verfügung steht. Aber inzwischen ist es fast schon wieder verschwunden. Also die Vorstellung, dass Computerspiele und Filme in dieser Form zueinander laufen, das gibt's noch, aber inzwischen sind die Filme alle computergerendert und man nimmt nicht Filmsequenzen und spielt die zum richtigen Zeitpunkt ab. Adaptionen wie Star Wars, auch da Adaptionen haben wir gesehen, auch der Weiße Hai wurde adaptiert. Aber Star Wars von 83 ist ein ganz besonderer Automat, einerseits auf Vektorgrafik basierend und andererseits so diese epische Sequenz der Anflug auf den Todesstern zu übernehmen und dass man selber wirklich in diesen Film eintaucht, inklusive Musik. Jump'n'Run geht weiter mit Crystal Castles oder Konami Track and Field als Sportsimulation, habe ich Ihnen in der Sportvorlesung gezeigt, wo man halt durch mimetische Interfaces versucht, den Spieler die Anstrengungen des Sporterlebens irgendwie auch deutlich zu machen. Oder die Eastern, also was wir mit Bruce Lee als ostasiatischen Kämpfer in dem Actionfilm Ende der 70er oder in Mitte der 70er, Anfang Mitte der 70er hatten, wird dann hier allmählich in Computerspiele überführt, die grafisch dann entsprechende Animationen anbieten. Und wir sehen die Frühform der Kampfspiele, also der Street Fighters und Smash Brothers. Das fängt hier an, dass man tatsächlich sich bemüht, jetzt nicht die Actionsequenzen wie in den Rambo-Filmen, sondern hier die Kampfsequenzen aus den Kampffilmen ins Spiel zu überführen. Und das ist, es ist keine Adaption eines bestehenden Films, aber es ist zumindest eine Adaption der entsprechenden Szenen. Also, dass man sich anschaut, was ist in Filmen, gerade in diesen Actionfilmen, was ist da eigentlich erfolgreich? Warum gehen Leute in einen Bruce Lee-Film? Doch niemals wegen der Story, sondern immer wegen der Kampfsequenzen. Und dann nimmt man nur die Kampfsequenz und sagt, die kannst du jetzt reines, du musst überhaupt keine Story haben, du kannst jetzt die ganze Zeit kämpfen, solange du dieses Spiel hast. Und das funktioniert halt auch. Das ist auch, was diese Spiele abbilden können. Eine Mechanik gibt es oder eine Szene, die man spielmechanisch nachbildet. Und das Ganze drumherum findet man auf der Packung oder auf der Seitenwand in dem Arcade-Automaten oder manchmal auch in so einem Titel, der dann am Anfang angezeigt wird. Aber diese Spiele wollen keine Geschichte erzählen. Die wollen Ereignisse hervorbringen, die man aneinander heftet. So spielmechanisch gibt es so ein paar Neuerungen. Der Double Jump kommt seit 1984 in die Welt, dass sie Defying Gravity since 1984, also dass sie wirklich über die, sie springen und in der Luft können sie einfach nochmal springen. Das ist eine große Diskussion, wie das Spiele rechtfertigen, dass ein Spieler zweimal springen kann. Ist eine tolle Mechanik, funktioniert gut. Aber es wird narrativ manchmal gerechtfertigt, dass sie dann irgendein Jetpack haben oder eine Magie oder irgendwas fallen lassen, aber manchmal geht es auch einfach so. Also das haben sie 84 in Double Jump, in Dragon Buster und die Lebensanzeige. Es ist nicht so ein Hit, ein Treffer, so vom Schach her kommend. Wenn sie einmal getroffen werden wie in den Schmaps, sind sie kaputt. Sondern hier fängt es an, es wird ihnen Leben abgezogen. Was wir dann auch in, also heute ist es ganz selbstverständlich, auch die, dass die sich automatisch wieder auffrischt. Das ist aber eine Mechanik, da muss man erstmal drauf kommen, das zu übertragen aus den Pen-and-Paper-Rollenspielen. Da gibt es ja auch die Trefferpunkte. Das wird hier im Computerspiel eingesetzt. Gauntlet 85 nutzt es dann leidlich aus. Das habe ich Ihnen ja schon gesagt. Also man zahlt, um neues Leben zu bekommen, nicht um von vorne anfangen zu können, gerade als Gruppenspiel. Solange Sie Geld einwerfen, kriegen Sie halt Health und nicht Life. Und wenn ihr Health bei Null sind, dann haben sie verloren. Und wenn sie sich die entsprechenden Packs besorgen im Spiel, dann können sie sich neue Leben eben leisten. Es ist ein Vierspieler kooperatives Kabinett, mit dem sie eines der wenigen Spiele mal nicht gegeneinander antreten, sondern miteinander gegen das Spiel spielen. Outrun habe ich Ihnen auch schon in der Soundvorlesung vorgestellt. Hier sehen Sie mal das Kabinett. Auch die werden aufwendig und es wird auch das Alleinstellungsmerkmal der Arcade bleiben bis heute. Heute geht man eigentlich in eine Spielhalle nicht, weil man ein tolles Spiel spielen will, was man ja eigentlich auch zu Hause haben kann, sondern weil man einen Aufbau dort findet, den man zu Hause sich nicht leistet. Also sie haben halt keinen Autosimulator, in dem sie sitzen und nur wenige kaufen sich dann auch diese Lenkräder und noch weniger einen Rennsessel. Das kann eigentlich nur die Arcade leisten, weil das so eine spezialisierte Anschaffung ist, die für den Privathaushalt kaum in Frage kommt. Und das Besondere an Outrun ist die individuelle Musik. Sie können als Teil der Diegese auswählen, welchen Radiosender Sie einstellen und dann flitzen Sie durch die Strecken, was dann GTA später übernehmen würde und andere Spiele auch. Der Euro Truck Simulator, wo Sie sich dann wirklich an ein Internetradio reinhängen und ein echtes Radio in Ihr Spiel importieren. Das finde ich eine ganz interessante Entwicklung. Street Fighter kommt 87 raus und hier sieht man schon in dem ganzen Aufbau diesen gerade Hongkong Kung-Fu-Film. Street Fighter 1 wird mäßiger Erfolg, gerade Street Fighter 2 wird es dann ein paar Jahre später das Genre der Kampfspiele wirklich prägen. Street Fighter 1 ist aber hier genannt als erstes Spiel in diesem Subgenre. Und naja, was halt dann gerade im E-Sport bis heute ja noch einen großen Erfolg hat. Und auch hier sieht man den Einfluss des entsprechenden popkulturellen Hintergrundes. So, ein anderes Dispositiv, und deswegen ja, ich teile ja diese Vorlesung immer ein entlang der Konsolengeneration, weil die so einen schönen Takt vorgeben. Die Konsolen der dritten Generation mit einer 8-Bit-Architektur werden aus Japan kommen. Nintendo mit der Famicom ab 83 und unter dem Namen NES ab 85 revitalisieren die Computerspielbranche, die ja ab Ende 82, 83 da niederlag und war wirklich Kassengift, aber diese NES motiviert dann wieder Menschen, sich so eine Konsole zuzulegen und Sega als Konkurrent, als eigentlich der große Konkurrent zu Nintendo bis Ende der 90er Jahre mit dem Master System bringt ein ganz ähnliches, also von der Leistung her eine ganz ähnliche Konsole auf den Markt, hat aber nicht die gleiche Franchise wie Nintendo. Die insbesondere Super Mario Brothers, und das muss ich Ihnen zeigen, wenn Sie es noch nie gesehen haben. Wir haben es inzwischen ja auch, wir haben auch eine NES, 1985, nicht 95. Full Walkthrough. Aber wir wollen mal keinen Speedrun, sondern mal gucken. Also inzwischen finden Sie wahrscheinlich keine normalen mehr, sondern im Wesentlichen nur noch Spezialisten, die es schaffen, dieses ganze Spiel in 40 Minuten zu spielen. Das ist aber noch eine billige Emulation, sieht man noch gleich. Also Sie haben die klassische Musik, Sie haben den Mario, Sie haben das bis heute vorbildliche Leveldesign, Sie haben die Grundmechaniken, die man bis heute in Mario-Spielen findet. Also die gesamten Figuren des Mushroom Lands sind hier vorgegeben. Und ich muss es Ihnen ja sagen, die Sprites der Wolken und der Büsche sind die gleichen. So, jetzt werden Sie nie wieder, werden Sie Mario sehen können wie vorher. Sie nehmen einfach die gleichen Sprites. Ist unglaublich, aber wahr. Aber es ist trotzdem eine billige Emulation. Das finde ich nicht gut. Sieht man an der Grafik. Also, mal gucken, vielleicht ist das hier besser. Es gibt keine Pixel, das war ja eine Vektorgrafik. Das konnte die NES nicht. Besser. Wahrscheinlich muss ich es einfach selber spielen. So, wenn Sie das interessiert, schauen Sie sich mal eine Levelanalyse an. Das ist ganz brillant. Dieses Spiel bringt ja dem Spieler alles bei, ohne dass man irgendwelche Tutorials oder Einleitungen hat. Wenn Sie mal Leveldesign machen wollen, ist Super Mario Bros. 1, aber auch 3, wirklich eine Fundgrube an Möglichkeiten, wie man Spieler einen gelungenen Spielfluss ermöglicht, ohne dass sie es merken, dass sie da an die Hand genommen werden. Andere Spiele aus der Zeit oder aus der NES-Zeit, die bis heute Bestand haben, ist Metroid von 86, ein Spiel, was ganz klar aus der Alien-Franchise inspiriert ist, weil sie so eine düstere Science-Fiction-Horror-Setting-Umgebung haben. Dragon Warrior, auch bekannt als Dragon Quest im Westen, ist ein Fantasy-Rollenspiel, was ähnlich wie Final Fantasy von 87 dann rundenbasiert ist, und sie haben die typischen Werte von, wie man es von Rollenspielen kennt. Auch da wird Cyrus Ihnen sicherlich die Details in der Vorlesung vermittelt haben. Sie können sich dann überlegen, greifen Sie an, machen Sie einen Spruch, ziehen Sie sich zurück, setzen Sie ein Item ein, also was man so alles macht. Tile-based. The Legend of Zelda von 86 ist das erste Spiel der Zelda-Reihe, in der Zelda ja gar nicht auftaucht, sondern der Elf Link immer versucht, seine Prinzessin zu retten. Und The Legend of Zelda ist insofern bemerkenswert, dass es das erste Spiel ist mit einer Speicherkarte. Also sie haben in der Cartridge die Möglichkeit, einen Spielstand zu speichern. Das gab es vorher nicht, und jetzt können sie die Welt größer machen, weil sie dem Spieler zumuten können, zwischendurch mal aufzuhören. Das war bis dahin, war es so, sie spielen, bis sie das Gerät ausschalten, dann spielen sie wieder von vorne. Und hier konnte man die Welt vergrößern, weil man spielen und abspeichern konnte. Und das ist neu, auch in diesem Dispositiv, also in der dritten Generation, ist es neu, dass sie die Speichermöglichkeiten nutzen. Bei Homecomputern ist es selbstverständlich, bei Konsolen eben noch nicht. Final Fantasy, auch das gibt es bis heute, ist interessanterweise, also es klingt wie ein Fantasy-Rollenspiel, ist aber... Der Titel kommt daher, dass der Macher sagte, der hätte noch, also er hat kein Geld mehr, ein Spiel kann er sich noch leisten, das ist seine letzte Fantasie, in der er hofft, dass er erfolgreich wird, ansonsten zieht er sich aus dem Markt zurück, und Final Fantasy wurde es dann. Also der große Erfolg, und jetzt kommt ja Final Fantasy 15 raus, also die Franchise gibt's, ohne dass die narrativ miteinander verbunden ist. Also es gibt immer mal eine Fortsetzung, aber im Grunde genommen sind das jeweils neue Welten mit neuen Figuren, neuem Setting. Hier noch im Fantasy, aber inzwischen ist es doch sehr stark von Science Fantasy und Science Fiction dann auch überlagert. Metal Gear von 87 kommt raus, ist so ein Top-Down Run-and-Gun-Spiel, aber schon mit den ersten Stealth-Elementen, dass sie mehr Erfolg haben, wenn sie sich verstecken und den Gegnern ausweichen, als wenn sie in die offene Konfrontation gehen, wie das bei Kommando- und Rambo-Spielen der Fall ist. Auch das ist eine Franchise, die dann bis heute Bestand hat und dann entsprechend mit Konami ja entsprechend viel Ärger macht. Also wer jetzt welche Rechte an welchem Spieltitel hat, aber auch das beginnt vor 30 Jahren. Oder Castlevania, so im Horror, also mehr so Dracula und Geister und Werwölfe, Phantomen, also in dem Monster-Horror der 30er und 40er Jahre angesiedelt, ein Jump-and-Run-Plattformer mit übernatürlichen Einflüssen. Das Interessante ist, sind die Intermedialitäten, also die Frage, welche Zusammenhänge zwischen Film und Spiel bestehen. Und auch da weiß ich nicht, habe ich Ihnen das schon mal gezeigt? Habe ich Ihnen diese Filme gezeigt? Ist noch jemand bei mir? Ist es ganz interessant, das mal zu sehen. Hier ist es so ein Buster Keaton Stummfilm aus den 20er Jahren. Und auch der Stummfilm musste... Der Stummfilm hatte ja nun auch nicht so einen narrativen Schwerpunkt, weil es ja nur, dass die Erzählung primär über diese Texteinblendungen lief oder halt durch ein kluges Skript. Aber dass der Stummfilm hatte eben genau wie der Actionfilm dann in den 80er Jahren oder in der ganzen Kinozeit eben auch diesen Ausstellungswert. Es gab da mal eine viertelstündige Verfolgungsjagd. Unter anderem, weil man auch zeigen konnte, wie gut man in Verfolgungsjagden war. Also wir haben eine mobile Kamera. Das muss man erstmal hinkriegen, dass die Kamera aufnehmen kann, während und in dem Tempo, also man hat die Straße freigeräumt und all das war notwendig, sodass die Verfolgungsjagd ein typisches Merkmal des Stummfilms werden wird. Gerade auch so dieser Comedy-Stummfilm und dann später des Actionfilms, wo man beweisen muss, wie toll man Verfolgungsjagden machen kann. Und was Sie hier sehen, ist auf der linken Seite eben die begrenzte Ausdrucksfähigkeit eines Mediums, was noch keinen Ton hat und begrenzt jetzt nur aus Sicht des heutigen Tonfilms. Aber auf der anderen Seite sehen Sie halt den Mario mit seinen begrenzten Ausdrucksformen, weil auch der nicht narrativ funktioniert, sondern vor allem wieder als Ausstellung bestimmter Handlungsmöglichkeiten fungiert. So, und die kommen, es ist, also tatsächlich war Miyamoto, der kannte die Stummfilme schon, also auch dass er Donkey Kong und auf King Kong basiert, war ja kein Zufall. Und er kannte auch die Buster Keaton-Filme oder die Charlie Chaplin-Filme. Dennoch kann man davon ausgehen, dass die Level-Designer, das war ja nicht alles, dass die das nicht alles kannten, aber die haben sich auch überlegt, was können wir machen? Und die kommen auf ganz ähnliche Ideen wie eben die Buster Keaton oder seine Drehbuchschreiber. Hier sehen Sie dann diese typischen, das ist ein typischer Sidescroller, ein Plattformer, also mit allen Sequenzen, die man so braucht, um halt spektakuläre Bilder zu erzeugen. Habe ich den Ton ganz aufgestellt. Und hier kann man dann über, wie stellt man eigentlich exotische Länder dar? Also, dass man einfach eine Pyramide und eine Palme, alle wissen, wir sind in Ägypten. Also auch diese Minimalform des Ausdrucks. Wenn Sie nur eine Gameboy haben, dann müssen Sie sich überlegen, wie können wir eigentlich klar machen, dass wir unter Wasser sind oder über Wasser? Und was gibt es für Möglichkeiten, diese Actionsequenzen irgendwie interessanter zu gestalten. Also das sehen Sie ja bei Buster Keaton, da gibt es noch andere Formen, also es ist ja nicht nur beschränkt auf diese Plattform, also auch die ganzen Adventure-Spiele oder die Abenteuerspiele, also hier Plattformer, also nein, das sind Plattformer, die sich aus dem narrativen Genre des Abenteuers bedienen. Da gibt es die entsprechenden Parallelen zu den Abenteuerfilmen der Stummfilmzeit. Douglas Fairbanks und so, der halt vor allem beeindruckte durch seine akrobatischen Einlagen. Und auch hier gilt das, was ich eben zu diesen Ziehharmonika-Filmen sagte, auch da ging man ins Kino, um halt diese spektakulären Actionsequenzen zu sehen, hier jetzt mal geschnitten mit Mega Man. Und auch da gibt es ganz ähnliche Einstellungen, ganz ähnliche Aufbauten. Also es gibt tatsächlich jede Menge Parallelen. Die 2 Minuten, gucken wir uns mal an. Hier ist dann Castlevania gegen Robin Hood. Oder Sinbad, also der Sinbad-Abenteuer mit irgendwelchen abenteuerlichen Figuren. Das hier alles noch als Special-Effekt, also mit Puppen, die an irgendwelchen Fäden hingen. Aber beeindruckende Special-Effekts jeweils für die Zeit. Oder hier der Drache als Zwischen- oder Endgegner, je nachdem, welche Position er in dem Film hat. So, und hier auf der rechten Seite ist dann so eine Prince of Persia-Fassung und auch mal eine modernere Variante, die sich halt genau dieser Stilelemente bedient. Spektakuläre Stunts. Also da gibt es noch ein paar Filme auf der Seite, die ich Ihnen da verlinkt habe, Intermedialitäten. Und die Anmerkung ist halt, the visual freedom of early video games opened the path for a certain abstract motion expression concerned with gameplay visuality and not necessarily sacrificed to verbal storytelling, a path shared by cinema during its first decades. Such coexistence of images without words, movements without plots and attractions without boundaries questions our assumptions about film and game culture, proving that the richness, multiplicity and differential nature of both mediums goes way beyond the restriction of allegedly cinematic techniques like cutscene, verbal dialogue and hyperrealism. Also dass Film und Spiel sich gar nicht nur in gegenseitigen Adaptionen erschöpfen oder indem dieses eine versucht, die ästhetischen Merkmale des jeweils anderen zu imitieren, sondern indem sie auf ganz ähnliche Ausdrucksformen kommen, wenn sie mit ihren eigenen Beschränkungen umzugehen haben. Und das ist natürlich für so eine, also das ist in Ihrem Studiengang nicht uninteressant, wie sich diese beiden medialen Ausdrucksformen entwickeln, gegeneinander und miteinander auch. Bislang sind ja Computerspiele in den 80ern uns vor allem begegnet als schlechte Adaptionen, was bis heute gilt, und das Kino macht es nach. Also wenn Kino ein Spiel adaptiert, siehe Angry Birds, das geht dann auch in der Regel in die Hose. Aber und Computerspieladaptionen von Filmen sind häufig unglücklich. Irgendwie klappt ja in die intermediale Übertragung doch nur sehr begrenzt, bislang zumindest. Aber man sieht, dass es also so eine Ähnlichkeit auch auf ganz anderen Ebenen zu suchen ist. So, hier sehen Sie noch andere, also andere Formen in verschiedenen anderen Filmen von Verfolgungsjagden und den Elementen, die dort eingesetzt werden, dass beide Medien sondern doch auf ganz ähnliche Effekte kommen. Gut, ich mache hier mal wieder Schluss. Ja, doch ein paar Folien hätte ich noch. Ich mache hier wieder Schluss, mache nächste Woche da weiter und dann kommen wir vielleicht noch aus den 80ern auch in der nächsten Woche schon raus. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.